Hier lernst du von den Besten. Erfolgsgeflüster, der Speed Mentoring Podcast mit Sabine Sattler und Julia Eichhorn.
Ja, inspirierende Persönlichkeiten vor den Vorhang holen, Einblicke in die berufliche Erfahrung unserer Gäste zu bekommen und so den ein oder anderen Impuls mitnehmen. Das ist die Idee hinter unserem Speed Mentoring Podcast.
Ja, wir, das sind Julia Eichhorn
und Sabine Sattler. Und unser heutiger Gast ist Uschi Pöttler-Fellner.
Genau. Uschi Pöttler-Fellner, vielen Dank, dass du heute bei uns bist und wir freuen uns sehr, heute mit dir plaudern zu können.
Uschi Pöttler-Fellner ist eine erfolgreiche Medienmanagerin und Gründerin von zahlreichen Zeitschriften und Magazinen. Über ihren ersten Job in der Presseabteilung des Plattenlabels Ariola landete sie beim Rennbahn-Express. Bereits mit 23 war sie die bis dahin jüngste Chefredakteurin Österreichs und zu dem Zeitpunkt auch schon das erste Mal Mutter.
Und der Rest ist so etwas wie österreichische Mediengeschichte. 1994 gründete sie mit Wolfgang Fellner die Verlagsgruppe News, die zu einem der größten Medienhäuser Österreichs avancierte. News, Österreich, Woman und Madonna sind nur einige der bekanntesten Titel daraus.
Es gibt aber natürlich auch eine Zeit nach News. Und dort ist sie nicht minder aktiv und kreativ. Vor allem, wenn es darum geht, Formate zu schaffen, die sich mit den Interessen und Anliegen von Frauen und berufstätigen Müttern auseinandersetzen. Und das egal ob in Print, online, in Form von Veranstaltungen oder Netzwerken, wie bei den Leading Ladies of Austria. Ja. Liebe Uschi, es freut uns sehr, dass du heute bei uns bist, dass wir mit dir plaudern können. Wir haben eingangs ja nur in ein paar Sätzen ausgeführt, was du bis dato alles auf die Beine gestellt hast. Was sind in deinem bunten, vielfältigen Leben für dich die wichtigsten Stationen gewesen?
Also hallo erstmal, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Mega spannend mit euch zu sprechen und ich war jetzt gerade selbst ein bisschen beeindruckt, wie du das vorgelesen hast, weil man kommt sich dann schon so alt vor irgendwie und so weise. Aber
weise ist doch gut, oder?
Ja, wäre schön, wenn ich weise wäre. Ich glaube nur, ich bin vom Weisesein leider noch ein bisschen zu weit entfernt. Ich wäre gerne weiser schon jetzt oder auch gewesen. Aber auf deine Frage zurückkommend, was waren sozusagen rückblickend die wichtigsten Stationen in meinem Berufsleben? Also die wichtigste Station war sicher mal der Beginn beim Rennbahn Express, wo ich da als ganz frisch Gefangte zum ersten Mal mit Medien in Berührung gekommen bin und überhaupt einmal kapiert habe, wie dieses Geschäft funktionieren könnte und dann auch sehr schnell in die Rolle der Chefredakteurin hineinwachsen musste, weil damals das Team des Rennbahn Express parallel schon wieder ein anderes Magazin gegründet hat, nämlich Basta. Das war ein Stadtmagazin damals, das parallel zum Wiener erschienen ist und somit eigentlich dann niemand mehr da war, der den Rennbahn Express geführt hätte. Und das war doch eine sehr große, erfolgreiche Jugendzeitschrift damals, eine sehr, sehr bekannte und auch sehr umsatzstarke. Und da ist dann mein späterer Mann und der damalige Chefredakteur des Rennbahn Express auf die Idee gekommen, naja, das könnte doch die Uschi machen, weil die hat Talent und die wird es schon machen. Und hat mir aber dankenswerterweise noch einen Kollegen dazu gesetzt, den Peter Leopold, der leider schon verstorben ist. Wir beide haben das Heft uns dann aufgeteilt in einen Vorderteil und einen Hinterteil. Der Vorderteil war traditionell mit politischen Stories voll, also da ging es um Schulpolitik, Interviews mit Schulministern und so weiter, Unterrichtsministern. Und der hintere Teil war der Musikteil, wo es dann um die Konzerte ging und um die Stars ging. Und wir haben gesagt, ja, wir tauschen jedes Monat, einmal machst du den Vorderteil und ich den Hinterteil und das nächste Monat. Genau, das haben wir durchgezogen. Und so ist jeder sozusagen immer in den Genuss gekommen, auch in das Feld des anderen einzutauchen. Und es war eine perfekte Arbeitsteilung. Wir waren beide sehr jung, sehr unerfahren und haben das aber ganz gut hinbekommen. Und während dieser Phase habe ich dann auch mein erstes Baby bekommen. Und ja, das war dann noch einmal eine spannende Geschichte, nämlich einen sehr verantwortungsvollen Job mit dem ersten Kind zu vereinbaren. Da hast du natürlich auch keine Ahnung, wie das funktionieren soll.
Und hast du dir zu dem Zeitpunkt ein gutes Supportsystem aufgebaut? Hattest du Mentoren, Vorbilder, irgendjemanden, den du in beiden Bereichen, waren ja beides neue, herausfordernde Bereiche, auf die du zurückgreifen konntest?
Also ich hatte ein Netzwerk, das primär aus meiner Mutter bestanden hat, die selbst allerdings auch berufstätig war, den ganzen Tag als Unternehmerin. Meine Mutter hatte eine Stempelerzeugung, also zwar ein Kleinunternehmen, aber es ist einfach alles an ihr gehangen und die war jeden Tag von 8 bis 18 Uhr in ihrem Geschäft. Ich kannte sie auch nur so, weil ich in diesem Geschäft groß geworden und aufgewachsen bin. Aber nach 18 Uhr war sie zur Stelle und hat den Niki betreut, wenn es sein musste, auch bis Mitternacht. Und dann haben wir uns damals auch ein Kindermädchen schon geleistet, ein Au-pair-Mädchen, was aber nicht selbstverständlich war, weil das war alles noch sehr in den Anfängen. Ja? Und das war auch eine Zeit, wo die Mütter eigentlich tunlichst zu Hause bitte bleiben sollten und sich da nicht weiter einmischen, ja, in andere Belange. Und ich bin mir schon recht exotisch vorgekommen mit einem Baby daheim, das ich sozusagen fremd betreut hatte. Und ich selber bin halt bei Interviews gesessen mit irgendwelchen, ja, damals halt schon auch Weltstars, ja, weil wir hatten ja als sehr wichtiges Monats- und Jugend- und Musikmedium da auch wirklich den Zugang zu all diesen Stars. Und da fragst du dann auch nach den Wertigkeiten, ja, weil du weißt einfach, zu Hause ist dein Kind, hier sitzt dir, keine Ahnung, Shaking Stevens vis-à-vis und du plapperst mit ihm über sein neues Projekt, das dich eigentlich im Grunde nicht wirklich interessiert, weil du willst eigentlich nach Hause, ja. Also das war schon immer eine Zerrissenheit. Auf der anderen Seite hat mich diese Medienwelt auch ungeheuer fasziniert und ich wollte es auch nicht aufgeben, ja. Aber dieses Spannungsfeld ist mir sehr bewusst damals geworden. Ich habe allerdings auch für mich damals beschlossen, ich will diesen Medienweg weitergehen, weil er mich immer sehr gefreut hat und mir riesen Spaß gemacht hat.
Also du hast das Thema Vereinbarkeit eigentlich schon wirklich gelebt, bevor das überhaupt groß in aller Munde war und groß, wie es jetzt teilweise schon debattiert wird.
Genau.
Hast du das eigentlich schon lange, lange hinter dir?
Genau, ich habe es sozusagen notgedrungen gelebt, ohne überhaupt teilweise zu wissen, was ich da eigentlich lebe und was ich da eigentlich tue. Mir war nur bewusst, ich mache etwas gegen den Mainstream. Und das ist dann natürlich weitergegangen. Dann kam das zweite Kind und dann kam der nächste berufliche Schritt und der nächste Karriereschritt und das nächste Magazin wurde gegründet und du gerätst dann natürlich wirklich in dieses, wie soll ich sagen, in dieses Klischee der Karrieremutter. Ja, ich bin damals natürlich sehr kritisch auch beäugt worden, natürlich auch von den Mitbewerbern, ja, die das mit einem lachenden und einem weinenden Auge gesehen haben und mich natürlich immer in meinen tiefsten Wunden auch erwischt haben, logischerweise, ja. Weil du zuerst nach Vorbildern gefragt hast, ja, also ich habe immer jede berufstätige Frau, die ich kannte, nach ihrem Rezept gefragt, ja, und habe mir so ein Gerüst zusammengebaut, ja. Also ich habe alle immer ganz direkt gefragt, wie machst du das, wie schaffst du das? Damals, ich kann mich auch erinnern, Elisabeth Gürtler damals hat das Hotel Sacher schon geleitet. Ich wusste, sie hat auch Kinder, habe zu ihr Kontakt aufgenommen, habe gesagt, Frau Gürtler, ich bewundere Sie so, aber wie machen Sie das eigentlich, ja? Ist übrigens dann auch eine sehr langjährige, sehr, sehr tiefe Freundschaft mit ihr entstanden und sie ist immer noch mein Vorbild, aber sie war eine dieser Vorbildfrauen für mich, wo ich mir immer gedacht habe, die kriegt das auf die Reihe und ich kriege das vielleicht auch auf die Reihe. Also ich habe mir schon immer Tipps geholt von anderen, aber ja, umsetzen muss das halt dann selber.
Was sind dann in diesem Zusammenhang deine Tipps jetzt für die nächste Generation an jungen Müttern, die auch den Beruf vereinen wollen mit der Familie?
Also Tipps in dem Sinn, glaube ich, als Ratschlag kann ich nur geben, dass man sich selbst einfach wichtig nehmen muss, ja, und tunlichst aufhören sollte, den Erwartungen von anderen zu entsprechen, obwohl ich weiß, das ist unglaublich schwer und ich habe es ja für mich auch nie hingekriegt, ja. Aber wäre ich nochmal mit meinem heutigen Wissen, wäre ich nochmal jung, dann würde ich jetzt viel weniger drauf geben, was die anderen meinen könnten, ja, weil man entspricht ja immer einem Klischee, ja, und man möchte perfekt im Job sein, man möchte perfekt als Mutter sein und das geht einfach nicht, ja, das weiß ich mittlerweile, das kannst du nicht, ja, also ich glaube, dass ein Fulltime-Job und eine Fulltime-Mutterschaft, es lässt sich einfach nicht vereinbaren, es geht nicht. Du musst Abstriche machen. Du musst im Job Abstriche machen. Du musst als Privatperson mit deinem Kind insofern Abstriche machen, dass du halt nicht alles erlebst. Du erlebst vielleicht die ersten Schritte nicht. Du erlebst vielleicht nicht, es kann auch sein, dass du nicht erlebst, dass sie zum ersten Mal Mama sagen, weil du gerade nicht zu Hause bist. Weil vielleicht sagen sie es zum Kindermädchen. Ja? Also das musst dir einfach bewusst sein. Das ist so. Und das ist, ehrlich gesagt, scheiße. Entschuldigung, aber es ist so. Ja? Also das gefällt niemandem, aber es ist so. Es ist immer ein Kompromiss. Mhm. Trotzdem halte ich es für ganz, ganz wichtig, das zu tun, was man tun möchte, was einem Spaß macht. Also bitte nur ja nicht glauben, dass es für die Kinder besser ist, wenn man da als Vollzeitmama um sie herumkreist. Nein, das ist es nicht. Weil dazu habe ich ja dann später auch ein Buch geschrieben.
Genau, da wollte ich gerade drauf kommen. Du hast ja dann das Buch geschrieben, Wir Rabenmütter, wo du eben auch genau mit diesem Klischee auch schon im Titel spielst. Und jetzt meine Frage an dich, wie siehst du das? Oder hast du eine Idee, wie könnten wir uns da als Gesellschaft auch weiterentwickeln, dass wir zum Beispiel auch das Wort Rabenmutter gar nicht mehr vielleicht mal brauchen?
Das wäre schön, gibt's ja auch nur in unserem Kulturkreis, leider, ja, also leider, aber ja, wir können uns sicher insofern weiterentwickeln, als wir die Männer einfach da sehr in die Verantwortung nehmen, was ja auch schon passiert, ja, in dieser Generation. Das ist einmal der eine Teil. Natürlich hängt es auch mit den Arbeitsbedingungen zusammen. Da hat sich schon sehr viel geändert. Ja, also das muss ich schon sagen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es heute einfacher ist. Aber auf der anderen Seite, wir haben sehr viele, wie ihr ja wisst, weibliche Unternehmerinnen. Wir haben sehr viele Gründerinnen. Wir haben sehr viele Kleinunternehmerinnen, Einzelunternehmerinnen. Da ist es halt dann schon wieder die Frage, wie schaut das aus mit Work-Life-Balance? Die gibt's nämlich nicht. Ja. Und insofern hat sich natürlich wieder gar nichts geändert. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass wir natürlich, also abgesehen von der aktuellen politischen Lage, ja, fast in einem Backlash uns befinden, weil der Trend tatsächlich schon bei einem bedenklich großen Anteil an Frauen in Richtung Back to the Roots geht, sage ich es jetzt mal höflich formuliert. Und das setzt mir auch zu, um ehrlich zu sein, weil ich seit über 30 Jahren eigentlich, 35 Jahren, mich sehr intensiv mit diesem Thema Gleichstellung, Vereinbarkeit beschäftige. Und jetzt haben wir zwar heute natürlich mehr Kindergartenplätze, mehr Krippenplätze. Ja, es ist auch gesellschaftlich akzeptiert, mein Kind mit einem Jahr in eine Krippe zu geben oder ja oder eine Tagesmutter. Das mag schon alles sein, aber im Endeffekt hat sich nicht viel an der Einstellung, an der Grundeinstellung geändert, nämlich wenn du dich selbst als Frau verwirklichst, stimmt doch irgendwas nicht. Ja? Also diese Grundeinstellung haben wir hierzulande schon noch, im Gegensatz zu Frankreich zum Beispiel, das ein Riesenvorbild ist in dieser Beziehung, weil französische Mütter tatsächlich nicht einmal auf die Idee kommen, ihr Kind nicht in den Kindergarten zu geben mit einem Jahr. Also das existiert dort nicht. Frankreich hat zum Beispiel die größte Dichte an Vorstandsvorsitzenden und die weiblichen und die weltweit und die haben im Schnitt 3 Kinder. Was sagt uns das? Dass hier ein anderes Grundverständnis ist und das fehlt in Österreich tatsächlich. Das hat sich leider noch nicht geändert.
Ja, das muss ich sagen, finde ich sehr beeindruckend. Diese Zahlen kannte ich selbst noch nicht. Aber da kommen wir auch gleich noch zu einer anderen Frage, weil das Thema Frauen zieht sich ja bei dir durch dein Leben wie ein roter Faden. Bis hin ja zu einer eigenen Zeitschrift, die ja Woman sogar heißt. Und gerade auch die Vorstandsvorsitzenden in den Unternehmen angesprochen. Wie beeinflusst die Geschlechtervielfalt ein Unternehmen?
Ja, natürlich ganz massiv. Ja, jetzt haben wir zwar schon eine gute Quote, aber wie du sagst, wir sind weit davon entfernt, eine 50-50-Quote zu haben. Ja, ich bin für Ausgewogenheit total, weil du vorhin Women angesprochen hast. Women war zum Beispiel ein rein weiblich besetztes Unternehmen. Also wir hatten überhaupt keinen einzigen Mann im Unternehmen, keinen einzigen, auch nicht ideal. Ja, also kippt dann auch wieder in eine Richtung, die vom Feeling unausgewogen ist. Ja, also ich bin ja wirklich eine überzeugte Anhängerin der Theorie, dass es Männer und Frauen braucht, um gemeinsam etwas Gutes auf die Beine zu stellen, um gemeinsam gut leben zu können. Ja, es gibt diese Yin- und Yang-Energien, die sind nun mal da und die müssen ausbalanciert sein. Und das gilt auch auf die Unternehmensführungen. Ja, natürlich merkst du einem Unternehmen an, wenn es männlich geführt ist. Und ich glaube, ich würde es auch dem Unternehmen anmerken, wenn es weiblich geführt ist. Also es geht hier wirklich um die Balance, ja.
Deine Meinung, Frauenquote ja oder nein?
Also noch bin ich der Meinung ja. Ja, weil wir sonst eben gar nicht aufholen, ja. Natürlich bin ich auch immer ein Anhänger des Leistungsprinzips gewesen. Und natürlich sollen die Besten den Job bekommen, vollkommen unabhängig vom Geschlecht. Aber es ist nun mal immer noch so, leider, dass die Frauen in vielen Bereichen benachteiligt sind, einfach weil sie Ausfallzeiten wegen der Kinder haben. Ja? Und alleine um das auszugleichen, muss es die Frauenquote geben.
Ein anderes Mittel, um Frauen zu unterstützen, sind ja auch Netzwerke und Mentoring. Und du hast auch mal den Tipp gegeben, sucht euch Mentoren und Netzwerke, um eure Ideen abzuklopfen. Wie findet man den richtigen Mentor?
Also den richtigen Mentor oder die richtige Mentorin findet man einfach durch Kontakte, indem man rausgeht, indem man anderen Leuten zuhört, indem man sich in Netzwerke einbringt und indem man proaktiv auch Leute anspricht. Ja, und zwar unabhängig vom Geschlecht, weil interessanterweise meine Mentoren immer männlich waren und ich auch sehr viele Frauen in hohen Führungspositionen kenne, die das Gleiche sagen. Es beginnt sich, glaube ich, jetzt erst langsam dieses weibliche Mentorinnenprinzip durchzusetzen. Ich bin selbst Mentorin. Ich bin ja in einem starken Netzwerk auch im IWF. Das ist das International Women's Forum, wo aus der ganzen Welt Führungskräfte sich vernetzen und auch ein Mentoring-Programm aufgezogen haben. Und ich habe jedes Jahr eine andere Mentee, die ich begleite und die mich begleitet. Das finde ich wunderbar, aber prinzipiell, glaube ich, muss man ein Mentoring vom Geschlecht trennen. Ja? Also man findet Mentoren und Mentorinnen, indem man sie einfach fragt, ob man nicht miteinander mal vielleicht es probiert. Mhm. Ja? Darauf zu warten, bis einen jemand fragt, ist sicher die schlechteste Lösung. Ja? Ich glaube, wie alles im Leben muss man das sehr proaktiv angehen.
Mhm. Ist also quasi die richtige Auswahl von potenziellen Mentoren einer der Rahmenbedingungen, die es braucht, um Erfolg zu haben?
Nein, das würde ich nicht sagen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist dann auch immer ein bisschen eine Gespürsache, weil oft kommt man ja erst drauf, wenn das jetzt nicht kein bewusster Mentoring-Prozess ist, ja, kommt man ja erst nach einiger Zeit drauf, dass der oder diejenige eigentlich ein Mentor ist oder war. Ja. Also ich würde es jetzt nicht von einem Mentor abhängig machen, aber was sehr, sehr wichtig ist, sind Netzwerke. Das glaube ich tatsächlich, ja, dass man sehr aktiv in Netzwerken sich einbringen sollte, die eigenen Interessen vertreten oder wo man sich eben gut aufgehoben fühlt und wo man auch Leute trifft, die schon weiter sind, als man selbst ist. Mhm. Das halte ich für ganz entscheidend, dass diese Netzwerke einen auch wirklich weiterbringen, weil mit Gleichgestellten austauschen kann ich mich theoretisch im Kaffeehaus mit Freundinnen auch. Das brauche ich nicht in einem Business-Netzwerk. Ein Business-Netzwerk sollte ja dazu dienen, Möglichkeiten aufzuzeigen, Möglichkeiten zu nutzen, die man sonst einfach nicht hat. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Mittlerweile gibt es ja schon sehr viele Netzwerke. Wie unterscheidet man da von einem guten und einem schlechten? Weil ich kann ja nicht überall dabei sein, das geht sich nicht aus.
Genau, das ist sehr, sehr richtig. Deshalb sind auch Frauen in Netzwerken immer noch relativ schlecht vertreten, weil es einfach eine Zeitfrage ist. Und ich weiß das, ich bin ja auch erst aktiv in Frauennetzwerken, seit meine Kinder eigentlich so groß sind, dass sie einfach weniger Zeit verlangen. Ja, also wenn die Kinder quasi aus dem Haus sind oder wenn die Kinder ein gewisses Alter haben, dann ist es auch leichter, am Abend mal in Netzwerke sich zu begeben, neben den 100 anderen Verpflichtungen. Ja, aber als junge, berufstätige Mutter ist das wahnsinnig schwer, sich auch noch in einem Netzwerk zu engagieren, weil du gehst ja nicht nur einfach dorthin und hast Spaß und gehst wieder weg. Du musst ja dort auch etwas einbringen und da fehlt einfach die Zeit, ja. Und das ist ja immer dieser Haken, weil viele sagen ja, Männer, Netzwerke funktionieren so toll und die Frauen, ach, das funktioniert ja alles nicht. Ja, weil sich die Männer halt die Zeit nehmen und die Frauen eben nicht. Und auch das hat sich leider noch nicht geändert, wenn wir wieder beim Thema sind. Auch seit 30 Jahren in meiner Wahrnehmung nicht, weil sich die Frauen immer noch nicht die Zeit nehmen, in Netzwerken aktiv zu sein. Weil es halt einfach dann wichtiger ist, die Zeit mit der Familie zu verbringen.
Liebe Uschi, wie gesagt, aus deinem Leben kann man wirklich sehr viel mitnehmen. Was macht für dich persönlich Erfolg aus? Was sind die Punkte, die dich zum Schluss bringen, du hast ein erfolgreiches Leben?
Ein erfolgreiches Leben? Ja, ich habe Erfolg interessanterweise nie über den Beruf definiert. Und mir waren die eigenen Erfolge auch nie so bewusst. Ja, das war für mich eher cool, dass das funktioniert. Ja, super. Aber das war jetzt nie so, dass ich nach Hause gegangen bin und mir gedacht habe, boah, super, kann ich mir auf die Schulter klopfen, ich habe da was Tolles geleistet. Ja, auch bei der Womengründung kann ich mich erinnern, das war auch ein großer, großer Stress, weil wir konnten ja damals auch nicht Frauenzeitung machen, ja, das war ja alles sehr neu mit dem Team und dann hatten wir diese Nullnummern gemacht und es hat ganz gut alles ausgeschaut und die Werbebranche war begeistert, aber trotzdem, du weißt nicht, wie das bei den Lesern ankommt. Und dann haben wir die erste Ausgabe produziert, die ist an einem Donnerstagabend erschienen. Und am Freitag in der Früh bin ich in die Redaktion gekommen Und es war irgendwie ganz still. Und ich denke mir, oi, puh, was ist jetzt los? Was ist da? Und dann sagt mir meine Assistentin, du, es ist komplett, es sind alle Server zusammengebrochen, weil alle Mail-Server, es geht gar nichts mehr, weil da über Nacht tausende E-Mails eingegangen sind und mir ist schon schlecht worden. Und dachte, ja, das ist das Ende. Jetzt, was ist jetzt passiert? Ja, und dann hat sich halt herausgestellt, dass das wirklich lauter Gratulationen waren und begeisterte E-Mails und Wahnsinn, was da passiert ist und so eine tolle Zeitung. Und dann habe ich mir gedacht, boah, Gott sei Dank, das hat funktioniert, Gott sei Dank, es hat funktioniert. Aber nicht einmal da habe ich mir gedacht, das ist jetzt ein Erfolg. Ja, das war mal der Anfang, das hat einmal für den Anfang funktioniert und dann musst du das auch halten. Ja? Also Erfolg ist ja immer, das ist ja so, es gibt ja keinen Erfolg, wo du aufbauen kannst. Ja? Wenn du punktuell mal Erfolg hast, dann musst du dieses Level ja halten und musst du diesem Level entsprechen. Und das war dann eigentlich immer mein Fokus. Also Erfolg zu genießen ist mir eigentlich nie wirklich gelungen, weil ich ihn immer ja weiter treiben musste.
Oder anders gesagt, kann man den Erfolg genießen, wenn man Dinge tut, die man gern tut, wenn man neugierig bleibt, wenn man am Ball bleibt und einfach immer schaut, wie kann man das Baby, wenn ich das jetzt einmal so bezeichnen darf, weiterentwickeln und dann stellt sich der eine Schritt nach dem anderen ein.
Ja, also das kann man schon. Also ich genieße es zum Beispiel jetzt sehr, mit euch heute hier zu sitzen und über diese Zeit zu plaudern. Das ist für mich jetzt Erfolg, weil ich mir denke, cool, Uschi, du hast ja da doch was auf die Beine gestellt und jetzt kannst du drüber erzählen und kannst was weitergeben. Das finde ich total super jetzt. Ja, aber das sind ja auch die Ausnahmesituationen in meinem Leben, weil es wäre super, wenn ich immer nur Podcasts einsprechen könnte. Geht aber leider nicht.
Aber dann vielleicht anders gefragt, wenn man jetzt, man greift ja viele Dinge an, die dann vielleicht nicht aufgehen, wo man sich jetzt denkt, okay, jetzt habe ich so viel Energie reingesteckt, jetzt habe ich mir gedacht, das wird etwas und dann wird es nichts. Ist es etwas, was dann ein Misserfolg ist oder ist es einfach ein weiterer Baustein, den es braucht?
Interessante Frage, die du mir hier stellst und du wirst mir das jetzt vielleicht nicht glauben, ja, aber es ist tatsächlich so, dass ich beruflich für mich keinen einzigen Misserfolg verbuche. Ja, es gab kein Projekt, wo ich jetzt sagen würde, das hat in eine Sackgasse geführt oder das hat sich nicht gelohnt, gab es nicht. Ja, weil ich es immer irgendwie geschafft habe, das zu einem guten Projekt zu machen, das weitergeholfen hat, das vielleicht als Gerüst gedient hat, wieder für ein anderes Projekt. Also so einen richtigen beruflichen Misserfolg hatte ich nie. Ich hoffe, es bleibt so. Ja, ich weiß es nicht. Aber bis jetzt war das so. Ich bin immer mit dem Mindset in ein Projekt gegangen, das schaffen wir schon. Ja. Und ich glaube, selbst wenn das mit dem Woman damals nicht funktioniert hätte, hätte ich es nicht als Misserfolg verbucht, sondern als richtig cooles Projekt, aus dem sicher etwas anderes entstanden wäre.
Mhm. Ja, um überhaupt erfolgreiche Projekte zu haben, muss man ja auch immer wieder, du wirst ja tagtäglich Entscheidungen treffen müssen. Anders kommt man ja gar nicht ins Tun. Und wie ist dein Entscheidungsprozess?
Also prinzipiell entscheide ich danach, geht sich's mal zeitlich aus, ja, bringe ich das Projekt noch unter, wie ist die Kapazität? Dann folgt der Spaßfaktor, ja, bringt das auch Input, mache ich das gerne, will ich das machen, bringt mich das weiter, bringt das Team weiter, ist das gut fürs Unternehmen? Und dann kommt die Frage der Finanzierung. Können wir das aufstellen? Können wir das stemmen? Und wenn diese drei Faktoren mit Ja beantwortet werden, dann gehe ich sehr schnell in die Umsetzung. Und das kann ich meistens, also diese drei Dinge kann ich meistens binnen Stunden abchecken und beantworten. das führt dazu, dass ich bei Projekten sehr, sehr rasch ins Tun komme, in die Umsetzung gehe. Führt natürlich auch dazu, dass sehr viele Projekte gleichzeitig entstehen.
Also dieser Entscheidungsprozess, den du für dich gemacht hast, würdest du sagen, ist das einer der Erfolgsfaktoren auch für dich?
Zu 100%, ja, ganz bestimmt.
In dem Zusammenhang, es gibt ja immer eine gute Entscheidung und eine schlechte Entscheidung, eben dieses Yin und Yang auch bei den Entscheidungen. Wie unterscheidest du da?
Also die schlechten Entscheidungen, die ich natürlich auch treffe, ja, merke ich, indem ich einfach dann ins Stress gerate, ja, bei der Umsetzung, ja, und da merke ich dann, das war jetzt einfach ein Projekt, das ist zu viel, ja, das hätte ich nicht annehmen sollen, du musst es dann natürlich trotzdem durchziehen, ja, aber das, ich merke das dann sehr schnell, ja, aber was ich noch nie gemacht habe, ich habe noch nie gekniffen oder bin aus einem Projekt, aus einem Laufenden ausgestiegen. Also die Dinge, die ich beginne, die ziehe ich schon auch durch. Ja.
Hat sich bei einer Entscheidung dann auch später mal herausgestellt, auch nach längerer Zeit sogar vielleicht manchmal, dass das eine wesentliche Entscheidung war und zu dem Zeitpunkt des Entscheidungstreffens das noch gar nicht so offensichtlich war, dass es da so eine Kardinalsentscheidung wird, ein Wendepunkt?
Ja, natürlich, das war ganz oft der Fall, ja, also im Prinzip bei jeder Magazin und bei jeder Zeitungsgründung, weil du gehst mit großem Enthusiasmus immer an so ein Projekt heran und kommst dann natürlich drauf, ui, da hakt's, ja, das ist ja alles wahnsinnig viel Arbeit, Organisation, also sehr oft kommst du mittendrin drauf. Vielleicht war es eine Entscheidung, die man hätte länger überdenken sollen, aber ich halte eigentlich nicht sehr viel von wochenlangen Überlegungen, was Projekte betrifft, weil im Prinzip ist es doch dann eine Frage des Bauchgefühls, kann ich es machen, schaffe ich es, ja oder nein? Mhm. Und das geht doch relativ schnell, ich glaube, das muss auch relativ schnell gehen, weil sonst würde man sich 100-mal überlegen, gehst ja nie in die Umsetzung.
Was aber gerade auch im Rückblick dann oft ist, es gibt ja dann einmal so diese Entscheidung, wo man sagt, das ist die schwierigste Entscheidung in meinem Leben gewesen. Mhm. Gibt es das bei dir auch?
Die schwierigste Entscheidung in meinem Leben.
Eine der schwierigsten.
Eine der schwierigsten. Nein, ich glaube, das gibt's eigentlich nicht. Nein, weil ich noch nie so vor dieser Entweder-Oder-Frage gestanden bin. Ja, also es war bei mir nie so, dass entweder das oder das. Ja, ich bin ja auch vom Mindset her so immer eine Verknüpferin und Vernetzerin und eine Alleswollerin. Ja, und glaube schon, dass es gibt kein Entweder-Oder. Man kann auch beides haben. Ja, vielleicht mit Abstrichen, aber es geht schon beides. Also in diesen Situationen habe ich mich nie wiedergefunden.
Alles Wollerin ist ein tolles Wort. Das werden wir gleich in den Wortschatz mit aufnehmen. Ja. Du hast vorhin kurz angesprochen, du bist der Redaktionen vorgestanden mit hunderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, führst jetzt Teams in deinen unterschiedlichen Projekten. Gibt es für dich diesen großen Aha-Moment als Führungskraft, wo man sagt, okay, so geht Führung oder ist es ein langer Prozess und was sind deine Erfolgsfaktoren?
In der Führung?
In der Führung.
Müsste man eigentlich die Mitarbeiter fragen. Meine Erfolgsfaktoren sind, glaube ich, schon eine relativ hohe Eigenständigkeit, die ich allen Mitarbeitern nicht nur zutraue, sondern die ich voraussetze. Ja? Also ich bin immer da, ich bin auch immer erreichbar. Aber ich gehe davon aus und möchte das auch, dass meine Mitarbeiterinnen eigenständig entscheiden, mache ich das so oder so und mich nicht wegen allem anrufen und wegen allem fragen. Das ist mir ganz, ganz wichtig und das kommt auch in den allermeisten Fällen gut an. Ja, also für mich, glaube ich, oder für unsere Arbeit, für meine Teams ist es wichtig, dass sie mich als starke Säule wahrnehmen, die immer da ist und auch immer ein Ansprechpartner ist, aber sie können tun und sie können weitgehend ausmachen und auch umsetzen. Ja, das deckt sich viel. Meine Wahrnehmung, komme ich jetzt gerade drauf, wie ich euch das so erzähle, deckt sich vielleicht nicht ganz mit der Wahrnehmung meiner Mitarbeiter, weil ich dann immer doch höre, dass ich eigentlich ein Kontrollfreak bin, der schon eingebunden werden möchte in jede Entscheidung. Also vielleicht gibt es da unterschiedliche Wahrnehmungen, das kann auch sein. Mhm. Bin ganz ehrlich.
Ja, das heißt, nächste Folge mit einem oder einer Mitarbeiterin.
Wäre eine Idee.
Um das auch zu erklären. Aber gibt es in deinen Augen irgendeinen großen Irrtum zum Thema Führen, den du gerne aufklären möchtest?
Naja, aufklären. Ich glaube, dass Führung sehr wichtig ist. Ja, also ich bin selber... Also ich war immer jemand, der gerne geführt hat, aber was ich mir oft gewünscht hätte, weil das hatte ich über weite Strecken in meinem Berufsleben nicht, wäre Input, Führungsinput gewesen. Geh doch in die oder in die Richtung. Das hatte ich nicht. Das hätte ich mir oft gewünscht. Und ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist, dass man klare Ziele vorgibt, klar definiert, wohin wollen wir. Das hatte ich teilweise nicht und das hat mich auch teilweise gestört, weil deshalb hoffe ich, dass ich das als Führungskraft weitergeben kann, obwohl ich es eigentlich nie gelernt habe, aber das halte ich für essentiell, dass man als Team das Ziel kennt und auf dieses Ziel zuarbeitet, halte ich für wesentlich.
Also wenn man jetzt eine goldene Regel zum Thema Führen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von Menschen ableiten kann, dann ist es die, gebt ein gutes Ziel vor und setzt die Rahmenbedingungen.
Genau, Zielorientierung, Rahmenbedingungen setzen und dann weitgehend eigenständig umsetzen.
Da kommen wir dann eigentlich auch schon wieder
zum Wordrap. It's genau. Wordrap-Time, wie wir so schön zu sagen pflegen. Das heißt, es gibt jetzt ein paar Begriffspaare, einfach ganz kurze Antworten und hinten hinaus gibt es natürlich schon wieder ein paar Fragen, mit denen wir ins Plaudern kommen. Aber wir starten einfach mal. Du hast vorhin das Thema Schlaf erwähnt. Morgen- oder Abendmensch?
Abendmensch.
Ausgiebiges Frühstück oder schneller Kaffee?
Ausgiebiges Frühstück. Ich liebe es.
Magazin oder Podcast?
Podcast.
Obwohl du beides hast.
Ich habe beides, ja, aber die Magazine mache ich halt schon so lang und die Podcast-Geschichte ist neu und deshalb finde ich sie super.
Berg oder Meer?
Meer.
Freigeist oder Struktur-Junkie?
Freigeist.
Gourmet-Tempel oder Wirtshaus um die Ecke?
Lieber Wirtshaus um die Ecke.
Was war dein erster Job, den du angenommen hast? Durchaus auch Minijob.
Mein erster Job war in einer Werbeagentur für Werbemodels neben der Schule schon und habe mir durch Werbespots Geld verdient. Und mein erster Job war für einen Orangensaft, ich glaube Hohes C, genau. Da war ich, da haben wir eine Familie gespielt und ich war das Mädchen, das einfach diesen Orangensaft getrunken hat. Das war mein erster Werbejob.
Also es ging schon früh los, gell?
Ja, genau.
Ein Wort, das deine Persönlichkeit beschreibt.
Neugierig.
Wen würdest du gerne zum Abendessen treffen, lebendig oder tot?
Meine Mutter.
Wenn du morgen für einen Tag einen anderen Job ausprobieren könntest, was wäre das?
Polizistin. Oder Kriminalbeamtin.
Das ist spannend.
Interessiert mich sehr, würde ich auch gerne nochmal werden im nächsten Leben.
Was uns zu deinen vielleicht verborgenen Talenten bringt, hast du eines?
Verborgene Talente, vielleicht Architektur. Mhm. Hat mich immer sehr interessiert. Mhm. Und ich glaube, ich könnte schöne Häuser entwerfen.
Und letzte Frage, welches Sprichwort oder Motto begleitet dich durchs Leben?
Du schaffst das, wenn du es wirklich willst.
Mhm. Du bist in einer sehr schnelllebigen Branche, du bist in der Medienbranche zu Hause. Was sind denn da die aktuellen Trends, die du für deine Branche siehst, und wie nimmst du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da ganz gut mit, um Trends zu finden und die dann auch schnellstmöglich umzusetzen?
Die aktuellen Trends kennen wir. Das ist natürlich die große Welt der Digitalisierung. Wir halten als Printmedienhaus da noch immer natürlich mit schönen Produkten ein Gleichgewicht, zumindest eine Zeit lang. Wird uns das noch gelingen? Ich glaube tatsächlich, dass Printprodukte, Zielgruppenprodukte, auch Bücher immer Bestand haben werden und neben digitalen Formaten bestehen bleiben, auch wichtig bleiben. Und ich glaube, das ist auch die Botschaft, die ich und wir an unsere Mitarbeiter senden, dass es kein Entweder-Oder geben muss. Ja, es geht nicht darum, KI oder nicht KI, Digitalisierung oder Print, sondern es geht wirklich um ein Miteinander, um in dieser Branche auch in Zukunft spannende Formate entwickeln zu können und um ein Ineinanderfließen zu ermöglichen. Ohne Bewegtbild wird nichts mehr funktionieren, das ist klar. Ohne Social Media wird nichts mehr funktionieren. Trotzdem werden die Leute hoffentlich auch in 10 Jahren noch lesen können. Und das ist die Herausforderung. Wie verbindet man das so, dass dadurch auch Verdienstmodelle entstehen und auch Modelle, wo man noch als Medienhaus auch Leute beschäftigen kann? Ja, also das ist einfach im Moment die spannende Herausforderung, glaube ich, für alle Medienhäuser. Wie verbinden wir Print, Bewegtbild, online, digital zu einem Event, zu einem gelungenen Ganzen, mit dem wir wirtschaftlich erfolgreich sind, mit dem wir Leute beschäftigen, mit dem wir unsere Zielgruppen erreichen? Und da, ja, ist sicher noch viel Luft nach oben. Da haben wir alle die perfekte Lösung noch nicht gefunden. Die wird es auch nicht geben. Ich glaube, da ist jetzt, ja, es ist gerade eine spannende Umbruchszeit. Ich habe ja schon ein paar spannende Gründungszeiten erlebt in meinem Leben. Ich glaube, das ist jetzt die große, spannende, finale Umbruchszeit, die ich da mitmachen darf, weil ja auch das Thema KI jetzt ganz stark aufkommt, was ich wahnsinnig spannend finde und auch irrsinnig gut finde. Ja, genau. Also das ist auch sozusagen der Themenbereich, mit dem ich mich jetzt sehr beschäftige. KI in jeder Form, ja. Auch wie kann ich mir vielleicht Menschen, die nicht mehr in unserer Mitte sind, die verstorben sind, durch KI wieder zurückholen. Also da entstehen ja so unglaublich viele Dinge, die möglich sein werden. Ja, unsere Kinder und Enkelkinder werden das dann hoffentlich zu Ende führen.
Wir haben ja von all unseren Gesprächspartnerinnen eine Frage für die jeweils nachfolgende Person mitbekommen. Und diese Frage möchte ich jetzt stellen. Die kommt von der Sabine Herlitschka in Finnien und sie stellt die Frage: Wie stärken wir die gesellschaftliche Gestaltungskraft, um die Möglichkeiten für ein gutes Morgen bestmöglich zu nutzen? Hast du eine Idee, wie man die gesamtgesellschaftliche Gestaltungskraft stärken könnte? Ja, du hast das vorhin eh schon angesprochen, ganz stark gesehen. Es gibt so viel Technologie, die so viel Gutes bewirken kann. Aus diesem Sukkus heraus ist es eigentlich gekommen. Mhm. Nur wie schafft man es, das so zu kommunizieren und so weiterzubringen, dass es wirklich gesamtgesellschaftlich gut ankommt und eben als Chance gesehen wird?
Vielleicht, indem wir die Angst versuchen zu nehmen und mehr, besser, anders kommunizieren miteinander, vielleicht auch offener kommunizieren miteinander. Was ich sehr begrüßen würde, ist auch der Austausch zwischen den Generationen. Ich bin ein großer Verfechter des Nutzens der Ressourcen von Jung und Alt. Und das passiert meiner Meinung nach viel zu wenig. Es wird auf die Expertise von, ich sage jetzt mal, 50 plus, 60 plus, 70 plus oft verzichtet, was sehr, sehr schade ist. Und umgekehrt auf die Expertise von 20 plus, was auch sehr, sehr schade ist. Und ich glaube, es braucht wirklich einen Austausch, einen verstärkten Austausch der Generationen, um angstfrei in eine gute Zukunft gehen zu können.
Also abschließend, wir kommen schon zum Ende, haben wir zwei Fragen. Also die erste wäre, was würdest du deinem 20-jährigen Ich raten?
Weniger den Erwartungen von anderen entsprechen und mehr das durchziehen, von dem du überzeugt bist. Ganz einfach.
Und wir hatten zuvor schon das Thema Fragen an nachfolgende Interviewgäste. Welche Frage würdest du Franz Wieböck stellen wollen?
Ja, ich würde ihn vielleicht fragen, wie er mit dem Thema Einsamkeit umgegangen ist, mit dem Thema Alleinsein, mit dem Thema jetzt nur auf sich selbst gestellt zu sein. Das finde ich spannend, ja. Wenn man so, ich sage das jetzt mal ein bisschen romantisch verklärt, so allein im All ist, dann gibt es da wenig Austausch. Und mich würden diese Gefühle interessieren, die da hochkommen, wenn man weiß, man ist hundertprozentig auf sich gestellt und das muss jetzt funktionieren. Das würde ich ihn gern fragen.
Sehr spannende Frage, werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Und in diesem Sinne möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, liebe Uschi, für deine Zeit und auch für dieses herzliche und offene Gespräch mit dir.
War mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank.
Ja, und wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert, auch bei der nächsten Episode wieder reinhört, wenn es heißt Erfolgsgeflüster, der Speed-Mentoring-Podcast, bei dem wir von den Besten lernen.
Das war Erfolgsgeflüster, der Speed-Mentoring-Podcast. Ein Podcast der jungen Industrie.